Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut.
Eine neue Folge, alles gesehen, wieder mit der wunderbaren Nadine, die aus dem Urlaub zurück ist. Du siehst so schön braun aus und entspannt.
Dankeschön. Also Thailand entspannt. War heiß.
Ja, sehr, sehr gut. Also, ich habe zwei Sachen dabei, die du ganz schrecklich finden wirst.
Ja, toll. Schön, dass ich wieder da bin. Ja.
Und eine Sache, über die wir reden werden, weil es Königshäuser betrifft. Und wenn ich mich mit jemandem über ein Königshaus unterhalten kann, dann mit dir. Außerdem gibt es eine News zur neuen And Just Like That, also Sex in the City Staffel, starten wird. Das alles, würde ich sagen, gibt's jetzt.
Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien.
Adressieren wir vorneweg mal die News, die rausgekommen ist zur neuen Staffel And Just Like That. Das ist ja die Serie, die aus Sex in the City kommt. Ne? Sex in the City wurde abgeschlossen, dann gab es diese zwei Filme, der zweite recht unglückselig. Und dann haben sie sich gefragt, naja, was machen wir? Und es gab einen Neustart, die Serie heißt jetzt And Just Like That. Sarah Jessica Parker ist wieder als Carrie da. Und die anderen beiden, Miranda und Charlotte, sind auch dabei, aber ohne Samantha, weil Samantha-Darstellerin Kim Cattrall und alle anderen haben Streit. Die hassen sich und normalerweise ist das in Hollywood nichts Besonderes, denn jeder hasst sich gegenseitig in Hollywood, aber die reden auch noch darüber. Die sind ganz offen, dass sie sich überhaupt nicht ausstehen können, alles Katastrophe, ganz fürchterlich. Und in diesem Kontext gibt es jetzt Neuigkeiten zur neuen Staffel And Just Like That. Die startet, ich glaube, am 22. Juni schon. Ja, genau. Also, noch in diesem Monat. Und für alle, die jetzt wirklich gar nichts wissen wollen zu dem Thema, die sollten bitte 30 Sekunden nach vorne skippen. Für mich ist es kein Spoiler, weil es jetzt einfach in den Nachrichten steht. Aber ich wollte nur mal erwähnt haben, es geht um die neue Staffel And Just Like That. Und es ist jetzt herausgekommen, dass Samantha zurückkommt.
Tatsache.
Und zwar,
wirklich?
Und zwar für genau eine Szene in der letzten Folge von And Just Like That. Das heißt, man sieht die auch nicht vor August, weil erst im August die letzte Folge rausgekommen sein wird. Mhm. Ist das die richtige Zeitform? So.
Ja.
Und es ist auch so, dass sie niemanden von der Serie getroffen hat, auch den Produzenten nicht, sondern es ist ein Telefonanruf, den Carrie bei Samantha macht und man sieht die sozusagen zusammengeschnitten. Das heißt, auf der einen Seite Carrie am Telefon, Sarah Jessica Parker und auf der anderen Seite die Bilder von Samantha. Die wurden an einem einzigen Nachmittag alle gedreht. Man weiß aber nicht, was sie darin besprechen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass sie irgendeine Lösung finden, obwohl die sich alle hassen, dass in der dritten Staffel dann Samantha zurückkehrt. Oder vielleicht ist dieser Telefonanruf einfach auch nur der Abschluss für Samantha. Und die zerstreiten sich in diesem Anruf so sehr, dass alle Brücken einreißen und sie werden sich nie wiedersehen.
Sie sitzt ja eigentlich in der ersten Staffel von Just Like That irgendwo in Paris oder wo war
in
das
London.
Nochmal?
Genau, in London. Sie ist in London und die anderen sind in New York. Und ja, ich bin also sehr gespannt. Ich freue mich ja schon auf die neue Staffel And Just Like That. Die erste Staffel hat ziemlich viel Kritik einstecken müssen. Ich fand's immer super. Mich hat das gut unterhalten. Es hat mir genau das gegeben, was ich gebraucht habe. Wie war es bei dir?
Also ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Wir-erfinden-uns-neu-Idee. Und deswegen war ich da so ein bisschen, okay, mal gucken, wie das wird. Aber ich fand's ultra gut gelöst und ich will jetzt nicht spoilern, wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, aber was da ja passiert, es ist mindblowing. Also da passieren einfach Sachen, die man nie hätte erwarten können. Ja, das wäre gar nicht möglich gewesen, sich das vorzustellen. Und deswegen, ich fand sie sehr gut, die erste Staffel.
Dann freuen wir uns, ab dem 22. Juni gibt es die neue Staffel And Just Like That. Ich habe auch noch keine Folge davon gesehen. Ich bin auf der Liste, dass ich sie vorab sehen kann, habe sie aber noch nicht gesehen. Sobald ich sie sehe, wird es hier das Update geben. Wie gut ist die zweite Staffel And Just Like That? Dann kommen wir zu den Filmen, die wir heute besprechen. Und da habe ich dabei Spider-Man Across the Spider-Verse, also den digital animierten Film der neuen Spider-Man-Geschichte. Du kennst dich mit Spider-Man nicht aus, nur damit ich das einordnen kann?
Doch, ich spreize hier gerade Zeige und kleinen Finger und werfe meine Netze.
Okay. Und das war ein toller Soundeffekt. Ja, mach nochmal. Das klingt richtig gut. Das machst du nur mit deinem Mund.
Ja. Ich habe es offiziell synchronisiert für den nicht. Film. Ja,
du bist die Chu-Chu-Chu-Frau. Ja. Wenn man genau im Abspann hinguckt bei Spider-Man, sieht man Nadine Chu-Chu-Chu-Frau.
Ganz klein. Ja, ganz klein steht das.
Ja, gut.
So nachdem wir haben keine Tiere irgendwie hier für den Film missbraucht und so. Dahinter komme ich dann.
Missbraucht, okay. Ja. Tiere sind nicht zu Schaden gekommen, Nadine ist auch nicht zu Schaden gekommen, auch keine Spinnen. Also, der neue Spider-Man-Film startet. Für mich ist das ein Symbol für das neue Zeitalter des Kinos. Früher wurden Filme relativ klar strukturiert gemacht. Irgendwie gab es da diesen einen Helden, der irgendetwas lösen muss, irgendeine Aufgabe hat und irgendeinen Bösewicht überwinden muss. Und das ist die Geschichte gewesen, die man bekommen hat. Und die kann im Weltraum spielen oder im Wilden Westen. Aber so wurden früher Filme gemacht. Und ich finde, seit ein paar Jahren hat sich das Kino verändert hin zu Filmen, bei denen alles gleichzeitig passiert, unglaublich laut und alle 5 Sekunden passiert irgendetwas Neues. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen, meiner Meinung nach, hat sich geändert durch das Internet, das wir in unserer Hand halten mit unseren Smartphones. Wir sind es inzwischen so sehr gewohnt, dass unsere Aufmerksamkeit sich fragmentiert auf 30 Sekunden oder noch weniger TikTok-Videos oder Instagram-Reels, dass wir es nicht mehr aushalten, eine etwas längere Geschichte erzählt zu bekommen. Und darauf reagiert das Kino, indem sie Filme machen, die chaotisch sind und laut und schrill und durcheinander. Und es nicht mehr reicht, eine Geschichte zu erzählen, sondern man packt einfach 37 Geschichten in einen Film rein und hofft, dass die Leute irgendwie noch hinterherkommen. Wenn nicht, ist das größte Ziel einfach nur, dass sie nicht währenddessen aufs Handy gucken. Und genauso ein Film ist für mich Spider-Man Across the Spider-Verse. Ich bin mir ganz sicher, dass sehr viele Kritikerkollegen von mir, aber auch Fans, Publikum, Leute, die ins Kino gehen, diesen Film als Meisterwerk feiern werden. Und in gewisser Weise gebe ich ihnen sogar recht bei dieser Sache. Denn ich habe selten etwas künstlerisch so anspruchsvolles, schönes im Kino gesehen. Die Geschichte ist, ja, chaotisch. Es geht um mehrere Spider-Man-Figuren, die in verschiedenen Spider-Man-Universen leben und aufeinandertreffen. Und jede Figur hat eigene Ziele, die sie verfolgt. Und einer davon ist so ein bisschen die Hauptfigur. Aber letztendlich geht es da um ein paar Dutzend Spider-Man-Figuren, die alle irgendetwas tun. Und das 2,5 Stunden lang, fast 2,5 Stunden, so lange dauert der Film. Nur damit es dann an der spannendsten Szene abbricht und ein Cliffhanger ist und es heißt, Fortsetzung folgt im nächsten Jahr mit dem nächsten Spider-Man-Film. Ich fand's wahnsinnig anstrengend. Und während ich da so drin saß, habe ich mich gefragt, ob das die Welt ist, in der ich leben will. Dass ich so bombardiert werde mit Bildern, dass ich praktisch gezwungen bin, meine Aufmerksamkeit auf diesen Bildschirm zu richten, weil ich sonst Angst haben muss, irgendetwas zu verpassen. Letztendlich erpresst man die Leute damit. Man erpresst das Publikum, dran zu bleiben. Und ich finde das schwierig. Aber ich glaube, wir werden alle irgendwann so satt sein von Multiversen mit mehreren Figuren, die aufeinandertreffen, dass wir vielleicht spüren, was wir brauchen und dass wir vielleicht wieder etwas mehr Ruhe brauchen und wieder so einen Moment, wo eine Geschichte direkt erzählt wird. Früher war das so, ich sag mal in den 80ern, 90ern, da waren ja die Kinofilme das, was die Menschen wirklich begeistert hat und ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und Serien lief so nebenbei im Fernsehen und in den letzten 10, 15 Jahren sind Serien wichtiger geworden. Das sind die Geschichten, wo man Zeit hat, mehrere Figuren zu beleuchten mit mehreren Handlungssträngen. Und Serien sind so erfolgreich inzwischen, dass sie dem Kino den Rang ablaufen. Und anstatt bei der Kernkompetenz des Kinos zu bleiben, nämlich klar und stringent eine Geschichte zu erzählen, fangen jetzt die Regisseure an, panisch zu werden und kopieren Seriensachen, in einen Kinofilm rein, machen 3, 4, 5 Erzählstränge in einen Film. Es gibt ja auch kaum noch Filme, die 90 Minuten dauern. Mhm. Irgendwie dauert alles plötzlich 3 Stunden. Ja. Wo kommt das denn her?
Das ist mir auch schon aufgefallen.
So, ich sitze oft im Kino und denke mir, ich schaffe es nicht mehr, einen Film ganz zu gucken, ohne aufs Klo zu müssen, weil die Filme so lange dauern. Mhm. Was ist denn da passiert? So.
Mein Problem ist, ich penne abends immer auf der Couch ein und ich sehe nie einen Film zu Ende, weil die so lang sind.
Wann hast du denn Lust, abends um 8 dir zu denken, oh, guck mal, 3,5 Stunden Film, das gebe ich mir jetzt noch. Gut, also genug geschimpft. Für Menschen, denen der erste Spider-Man-Film Into the Spider-Verse gefallen hat, für die ist der zweite in jeder Hinsicht eine Verbesserung. Das ist wirklich außergewöhnlich, wie viel Story und Kunst sie in diesen Film reinpacken können. Und gleichzeitig war ich erschöpft, als ich aus dem Kino rausgegangen bin und ich dachte mir, dieses Chaos muss ich mir nicht nochmal angucken. Spider-Man Across the Spider-Verse ist jetzt im Kino. Und jetzt habe ich noch eine Serie dabei. Die läuft auf Netflix und die heißt Fubar und die Hauptrolle spielt jemand, den ich ja wirklich sehr gerne auf der Kinoleinwand sehe oder in diesem Fall eben in einer Serie. Nämlich Arnold Schwarzenegger.
Oh, okay.
Ich finde ja, Arnold Schwarzenegger ist einer dieser Stars, die wirklich jeder kennt, die einfach aus einer Zeit stammen, in der Filmstars noch wirkliche Stars waren, die jeder kennt. Stell folgendes Experiment. Du gehst jetzt auf die Straße und fragst auf der Straße wahllos Leute, ob sie die größten Stars unserer Zeit jetzt kennen. Also was würdest du sagen, wer ist ein Star momentan? In den erfolgreichsten Filmen, diese Avengers-Leute, ein Chris Evans oder ein Chris Hemsworth oder ein Chris Pratt, der in Guardians of the Galaxy mitspielt, aber auch in Jurassic World. Kennt ihr die? Das sind die größten Stars unserer Zeit.
Mhm.
Oder Sam Worthington, die Hauptrolle in Avatar. Und ich glaube, weit über die Hälfte der Menschen werden sagen, welche Chris, was, wie? Mhm. So. Aber wenn du sagst, ein Brad Pitt oder ein George Clooney, Leonardo DiCaprio oder eben Arnold Schwarzenegger, dann wird jeder da draußen sagen, ja, natürlich kenne ich den. Und jetzt kommt eben diese Serie, Arnold Schwarzenegger ist zurück. Einer meiner Lieblingsfilme mit ihm ist True Lies. Das ist dieser Actionfilm, der eigentlich eine verkappte Komödie ist. Jamie Lee Curtis spielt die weibliche Hauptrolle in dem Film und es geht darum, dass er ein Geheimagent ist und seine Frau findet heraus, dass er Agent ist. Ein wirklich toller Film. Und der Geist dieses Films wird jetzt praktisch als Serie verpackt. Nur noch mehr Komödie und weniger Action. Es geht darum, dass Arnold Schwarzenegger einen CIA-Agenten spielt, der inzwischen alt ist und noch einen allerletzten Auftrag hat, bevor er in Rente geht. Und wenn er dann in Rente ist, kann er sich endlich um seine Familie kümmern, die natürlich nie wusste, dass er Agent ist. Er hat ihnen immer irgendetwas vorgelogen. Katastrophe. Aber jetzt ist dieser letzte Auftrag, dann ist alles gut. Und er macht diesen Auftrag und stellt fest, dass seine eigene Tochter auch Geheimagentin ist bei der CIA und ihm auch immer verschwiegen hat. Und beide wussten nicht voneinander und plötzlich stehen sie sich gegenüber in einem Moment, wo beide nicht darauf reagieren können, weil sonst würden sie von den Bösen erschossen werden, die sie infiltriert haben. So. Und die ganze restliche Serie handelt dann eben nach der ersten Folge, wo das rauskommt, davon, wie die beiden gemeinsam jetzt diesen Auftrag ausführen müssen, während sie eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, sich zu streiten und Vater-Tochter-Probleme zu klären. Und die Stärke dieser Serie ist, dass sie wirklich einen schön dummen, platten, dämlichen Humor hat, der aber auch dazu führt, dass man dann die Action nicht so richtig ernst nehmen kann. Weil wenn alles ein großer Witz ist, dann ist die Verfolgungsjagd irgendwie auch ein Witz und dadurch knallt es nicht so richtig. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber also sagen wir mal so, ich habe mir die erste Folge angeguckt und dann die zweite Folge und fand es eigentlich blöd und dachte mir, es ist echt wirklich dämlich. Es ist wirklich doof, aber ich bin dran geblieben. Es ist die Art von doof und dämlich, die mir gut tut, wenn ich am Abend nicht nachdenken will.
Mhm.
Und ich glaube, Netflix hat es nicht so gemacht, dass sie gesagt haben, lieber Drehbuchautor, schreib mir mal ein Drehbuch und dann machen wir eine Serie daraus, sondern dass sie gesagt haben, wir sind Netflix, wir wissen, wie die Leute Serien gucken, wann sie Serien abbrechen. Und deshalb wissen wir, wie Serien funktionieren müssen. Diese Infos geben wir an den Drehbuchautor und der soll uns dann anhand dieser Sachen ein Drehbuch liefern, das wir verfilmen können. Ich glaube, diese Serie macht deshalb so ein bisschen abhängig, weil sie unser Hirn kapert und uns genau das gibt. Und da sind wir wieder ein bisschen beim Thema auch Spider-Man und alles muss schneller sein. Es hat irgend so einen Junkie-Faktor, diese Serie. Sie ist im Grunde blöd und saudämlich, aber irgendwie auch interessant. Fubar heißt sie und sie ist jetzt bei Netflix.
Meine Frage an dich am Ende, die wichtigste für mich.
Ja.
Ich laufe hier des Öfteren durch die Stadt, denk mir seit Tagen, was ist das für ein Filmplakat? Jetzt weiß ich, das ist die neue Serie von Arnold Schwarzenegger.
Ja.
Und auf diesem Filmplakat sind 5 große Buchstaben, die durchzogen sind mit einer Linie, dass ich die Lettern kaum lesen kann. Und ich denke mir jedes Mal, ich stehe wie so eine kleine Oma dran und denke mir, was steht denn da? Tubor, irgendwie was ganz Komisches. Mittlerweile weiß ich, es heißt Fubar.
Ja, Fubar.
Aber du hast kein einziges Mal erzählt, er heißt Fubar mit Vornamen und das ist irgendwie total krass. Was
Ach
ist
so.
Das?
Nein, Fubar, okay. Fubar ist ein Akronym, das letztendlich im Militär verwendet wird, um zu sagen, wir kommen da nicht weiter, das ist so kaputt, da kommt man auch nicht. Also Fubar bedeutet, wenn man die einzelnen Buchstaben nimmt, fucked up beyond all recognition oder fucked up beyond all repair.
Ah,
was so viel bedeutet wie, das ist so doof gelaufen, das kann man jetzt auch nicht mehr retten. Und die Serie steht eben dafür, dass die wirklich in der Situation sind, wo man sich denkt, okay, das ist alles so verkorkst, wie wollen sie da denn wieder rauskommen? Fubar eben.
Alles klar.
So, siehst du, haben wir das auch gelernt.
Gut, dass ich gefragt habe.
Wir haben alle etwas gelernt in diesem Moment. Wir wissen jetzt, was Fubar bedeutet. Und jetzt reden wir noch über eine andere Sache und da freue ich mich ja sehr drauf. Was haben wir in den letzten Monaten uns das Maul zerrissen über die britischen Royals?
Oh.
Und was da nicht alles war mit Harry und Meghan und jetzt, wo Charles König ist und so. Und da ist ein bisschen zu kurz gekommen, dass die Spanier ja auch ein Königshaus haben, in dem sehr viel schief läuft. Und deshalb habe ich jetzt eine Doku dabei und die heißt Juan Carlos, Liebe, Geld, Verrat. Diese vierteilige Doku-Serie läuft auf Sky und Wow. Und mein Gott, ist das royales Unterhaltungsgold, was die uns da bieten. Ich wusste gar nicht, dass, also Juan Carlos ist nicht mehr König, er war König.
Ja,
inzwischen ist ja sein Sohn Felipe auf dem Thron.
Aber mit Letizia, die ja wunderschön ist,
so
muss man auch mal sagen.
Genau. Juan Carlos hatte ein chaotisches Leben von Shakespeare'schem Ausmaß und das zeigt diese Doku sehr ausführlich. Unter anderem hatte er ja als König eine Affäre mit einer Deutschen, eine unglaublich toxische Beziehung, aber trotzdem wollte er sie heiraten und zur Königin von Spanien machen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist dann aber nicht passiert. Trotzdem haben die Macher dieser Serie es geschafft, diese Frau für Interviews zu bekommen.
Ach, krass.
Und die erzählt dann, wie das damals war.
Oh.
Und es kommen Sachen raus, beziehungsweise, naja, was heißt, es kommt raus? Was wirklich war, weiß keiner. So die Wahrheit, was ist schon die Wahrheit? Aber es gibt zum Beispiel diese Vorwürfe, dass es eine junge Frau gab, die möglicherweise oder auch nicht vom König geschwängert wurde und die dann unglücklicherweise oder auch nicht zufällig vom Balkon gefallen ist. Also richtig dramatische Sachen werden da in dieser Serie gezeigt, von denen ich noch nichts wusste. Gleichzeitig zeigt die Serie auch aber, dass Juan Carlos als junger König praktisch im Alleingang die spanische Demokratie vor dem Faschismus gerettet hat. Er hat unglaublich viel Gutes geleistet in dieser Zeit, aber er hat halt auch saublöde Sachen gemacht, die man als König eigentlich nicht machen sollte. Und was mir so gut gefallen hat an dieser Doku, ist, dass sie zeigen, dass Menschen halt ambivalent sind. Sie machen gute Sachen, sie machen schlechte Sachen, sie machen Fehler und entschuldigen sich dafür. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und ich finde es schon schwierig, wenn wir es uns als Gesellschaft so leicht machen, dass wenn irgendjemand etwas Rassistisches sagt, dass er dann gleich als Rassist abgestempelt wird. Das ist er auch vielleicht, aber nicht nur. Und obwohl ich weiß, dass es wichtig ist, Probleme zu benennen, damit sie sich ändern, ist es aber auch genauso wichtig, Menschen in ihrer Gänze zu betrachten und zu verstehen, dass wir alle keine Heiligen sind und dass wir alle auch Fehler machen können. Und der einzige Grund, warum man Fehler wieder gut machen sollte, ist, wenn Fehler auch verziehen werden können. So, weil sonst kann man es gleich bleiben lassen. Dann kann man sagen, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt ist es eh egal, jetzt reiße ich alles mit dem Arsch ein. So. Und die Mühe, glaube ich, müssen wir uns wieder machen, weil es halt so einfach ist, auf Social Media irgendwelche Twitter-Posts zu lesen, wo der eine das gesagt hat und der andere das und der dritte das. Und die gehen jetzt alle grundsätzlich nicht mehr, weil es böse Menschen sind. Und das, wir können nicht in 30 Jahren in einer Welt leben, wo 90% der Weltbevölkerung böse Menschen sind, mit denen man nichts zu tun haben darf.
Also hast du den ehemaligen König, den spanischen König, durch die Serie Menschen sehen und dadurch wieder ein bisschen in einem positiveren Licht wahrgenommen jetzt, oder?
Positiv würde ich es nicht nennen, weil er wirklich viel Scheiße gebaut hat.
Okay. Ich werde sie mir angucken. Ich werde sie mir definitiv
Aber ich
angucken.
Habe verstanden, wie Medien funktionieren. Und im Grunde sind wir ja auch Teil der Medien. Mhm. Und deshalb ist es für uns besonders wichtig, das zu verstehen und nicht zu reproduzieren. Nicht dabei mitzumachen. Nicht in diese gleiche Kerbe zu schlagen, zu sagen, nur weil man Hörer gewinnt, sagt man, wie blöd der König ist. Das ist meine Aufgabe als jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Und ich finde, das gilt aber für jeden, der einen Twitter-Account hat oder anders soziale Medien benutzt. Es ist komplizierter und man darf es sich nicht zu leicht machen. Das brauchen wir als Gesellschaft, weil ich glaube, dass Demokratien eben nur dann funktionieren, wenn wir uns die Mühe machen, zu sehen, wie kompliziert eigentlich alles ist. Juan Carlos ist eine wahnsinnig komplizierte Person. Und der Titel Juan Carlos, Liebe, Geld, Verrat, trifft den Nagel auf den Kopf. Die ganze Serie und möglicherweise der ganze philosophische Überbau, den man sich dann irgendwie noch machen kann, wenn man das guckt und sich denkt, ach krass, so spielt das Leben. Das alles kann auch ein König passieren, gibt's jetzt bei Sky und bei Wow. Nadine, das war zauberhaft mit dir.
Dankeschön, kann ich nur zurückgeben.
Machen wir nächste Woche wieder so, oder?
Genau so.
Na dann, bis dann.
Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.